unsere deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus Seoul begrüßen Sie heute am 8. August To Young In
und Sebastian Ratzer, heute nochmal als Urlaubsvertretung für Jan.
Seit Anfang der Woche läuft die diesjährige Umfrage zur Hörerzufriedenheit. Vielleicht haben einige unserer Hörerfreunde den Hinweis darauf schon auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen oder den großen Banner auf der Startseite unserer Homepage schon bemerkt. Über diesen Banner gelangen Sie mit einem Klick direkt zur Umfrageseite. Wählen Sie dort die Sprache Deutsch aus und schon können Sie loslegen.
Ihre Teilnahme an der Umfrage ist für die Redaktion eine große Hilfe bei der Gestaltung und Verbesserung des Programms und trägt auch zum Erhalt der Kurzwellenübertragung bei. Die Umfrage läuft dieses Jahr bis zum 5. September und wieder nur online. Unter den Teilnehmern der Umfrage werden wieder kleine Geschenke verlost, die von traditionellen koreanischen Motiven wie Tiger, Elster und dem Gatthut inspiriert sind und derzeit aufgrund des Erfolgs des Netflix-Animationsfilms K-Pop Demon Hunters sehr begehrt sind.
Wir freuen uns über eine rege Beteiligung und hoffen natürlich auch auf ein gutes Ergebnis. An dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme, liebe Hörerfreunde.
Ja, einige haben es schon bemerkt. Unsere Postdame Shin Urim hat die Arbeit bei uns aufgehört, da sie nach ihrem Studium nun neue Pläne verfolgt. Etwas schade einerseits, aber andererseits natürlich auch verständlich, dass sie nun die nächsten Schritte machen will. Sie bedankte sich nochmal bei allen Hörerfreunden für die Brieffreundschaft. Und wir wünschen ihr natürlich alles Gute für die Zukunft.
Eine Nachfolgerin gibt es natürlich auch schon. Frau Kim Tae-hyun wird sich künftig um die Hörerpost kümmern. Ihre nächsten Empfangsberichte werden also von unserer neuen Postdame bestätigt. Wir hoffen, dass wir sie, wie das bei uns mittlerweile schon Tradition ist, bald auch für eine kurze Vorstellung vors Mikrofon locken können.
Ja, jetzt schauen wir gleich einmal nach der Post der Woche. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns am 2. August mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SEO 434 empfangen konnten, und Reinhard Schumann aus Gommern, der uns am 1. August mit seinem Sangyan ATS 909X mit Teleskopantenne mit SINPO 55545 gehört hat. Herr Schumann berichtet uns außerdem noch Folgendes.
Ich war in Schweden für etwas mehr als 5 Wochen und habe an einem Sozialprojekt der Universität Seattle aus den USA und Stanaby Skolan in Dalsland mitgearbeitet. Wir waren ca. 25 Personen und davon die meisten Studenten der Architektur aus Seattle und weitere aus Schweden. Es hat viel Spaß gemacht mit diesen vielen jungen Menschen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt wirklich interessant. Und es freut uns zu lesen, dass Sie dort eine schöne Zeit hatten, lieber Herr Schumann. Von Monitorin Claudia Buchner aus Fürth haben wir Ihren Empfangsbericht für den Monat Juli erhalten. Vielen Dank. Mit ihrem Texon S2000 mit Loop-Antenne konnte uns Frau Buchner zum Beispiel vom 29. bis 31. Juli mit SINPO 5 4x4 empfangen. Außerdem fügte sie noch hinzu,
am 18. Juli habt ihr berichtet, dass es 17 Welterbestätten in Südkorea gibt. Bamberg, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, ist auch eine Welterbestätte. Mittlerweile wohne ich in Fürth, circa 60 Kilometer von Bamberg entfernt. Am 9. Juli war ich mit meinem Mann im Bamberg, weil ich mir das Rottmeisterhäuschen ansehen wollte. Es scheint an das alte Rathaus angeklebt. Der Name leitet sich von einem Mann ab, der im Mittelalter und auch später noch Rottmeister genannt wurde. Er war der Anführer der damaligen Polizeikräfte. Im Rottmeisterhäuschen gab es Gefängniszellen und schwere Eisentüren mit Bändern und Riegeln. Die konnte man bis 1999 noch sehen. Das Rottmeisterhäuschen in Bamberg ist seit 1386 urkundlich belegt.
Und vor ein paar Tagen war Frau Buchner wieder unterwegs. Sie schrieb uns, letztes Wochenende waren mein Mann und ich in Ettlingen und haben unseren Sohn, der dort lebt, besucht. Da Ortenau nur eine halbe Stunde von Ettlingen entfernt ist, sind wir auf dem Rückweg bei Bernd vorbeigefahren. Es war das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Wir konnten uns gut über den Hörerclub austauschen und haben die RTIDX-Tipps gemeinsam aufgenommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Bernd sich für uns Zeit genommen hat.
Und Monitor Bernd Seis aus Ottenau lässt daraufhin Folgendes ausrichten. Am Montag bekam ich zum ersten Mal Besuch von KBS-Monitorin Claudia Buchner, die ich an dieser Stelle freundlich grüßen möchte. Ich hoffe, es hat ihr und ihrer Familie in Ottenau gefallen.
Bei Herrn Seiser bedanken wir uns ebenfalls für seinen Juli-Bericht. Mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne verzeichnete Herr Seiser im Juli durchgehend einen Kurzwellenempfang von SINPO 5x4. Herr Seiser fügte außerdem noch hinzu:
Gerne möchte ich auf unsere monatliche Hörerclub-Unterhaltung am Samstag, dem 9. August ab 18 Uhr UTC bei Teams hinweisen. Dann möchte ich nochmals darüber informieren, dass auch die für den 10. August vorgesehene Sendung von Sabrina Sander-Petermann aus gesundheitlichen Gründen erneut ausfallen muss. Der RTI-Hörerclub Ottenau wünscht Sabrina an dieser Stelle weiterhin baldige Genesung und hofft, Sabrina ist dann am 14. September zur gewohnten Sendezeit um 17 Uhr UTC auf 6070 kHz wieder zu hören.
Und wir wünschen Frau Sander-Petermann natürlich ebenfalls eine baldige Genesung. Gemeldet hat sich auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der unter anderem am 5. August bei einem sehr guten, zum Ende hin immer besser gewordenen Kurzwellenempfang bei uns reinhören konnte. In Bezug auf die Sendung Literatur zum Hören an dem Tag kommentiert Herr Müller noch: Sehr schöne Geschichte, gibt es die in Deutsch?
Das war wohl die Erzählung Halloween der Autorin Tong Hana. Ins Deutsche scheint das Werk bislang nicht übersetzt worden zu sein, aber eine englische Übersetzung davon ist erhältlich. Ich konnte sie bei Amazon mit den folgenden Suchwörtern finden: Halloween K-Fiction Series. Wenn Sie das Buch gefunden haben, können Sie uns gerne davon berichten, lieber Herr Müller. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Wegen der Sondersendung in der nächsten Woche sind die Medientipps dieses Mal für 2 Wochen, schreibt Herr Kröpke. Im Fernsehen gibt es Altbekanntes, die Reportage Karaoke und Kontrolle, russische Urlauber in Nordkorea, zeigt NTV noch einmal am Sonntag, dem 10. August um 14.30 Uhr.
Dokumentationen mit dem Schwerpunkt Nordkorea gibt es wieder bei ZDF Info. Am Dienstag, dem 12. August ab 18.45 Uhr und dann am Donnerstag, dem 14. August ab 7 Uhr und schließlich am Freitag, dem 15. August ab 12.30 Uhr. Hier hat sich ein neuer Beitrag eingeschlichen. Am Anfang um 12.30 Uhr steht die Dokumentation Playlist Bands, Songs und Hypes, in der es nicht um Nordkorea geht, sondern um K-Pop.
Den Abschluss der Fernsehtipps bildet die Reportage Food Trip – Essen und Leben in Südkorea, die es ebenfalls auf ZDF Info am Sonntag, dem 17. August um 7.30 Uhr zu sehen gibt.
Der Radiotipp kommt auch dieses Mal aus Österreich. Auf Ö1 gibt es von Montag bis Donnerstag um 19.05 Uhr die Sendung Dimensionen mit Themen aus den Bereichen Wissenschaft und Kunst, Politik und Wirtschaft sowie Natur und Technik. Am Dienstag, dem 19. August und am Mittwoch darauf ist das Thema Südkorea. Der Titel der ersten Folge lautet Ein Land zwischen Digitalisierung und Überwachung. In der zweiten Folge am Mittwoch Ein Land im Klima- und Gesellschaftswandel stehen Umweltprobleme im Mittelpunkt.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke und wie mittlerweile üblich möchten wir Sie noch auf die heutige Ausgabe unserer Interviewsendung Sofern so nah aufmerksam machen. Dieses Mal sprach unsere Moderatorin Elaida Asimgil mit Frau Marie Antonia von Schönburg, seit Mai Geschäftsführerin der Deutschen Auslandshandelskammer in Südkorea. Im Interview erzählt sie von ihren ersten Eindrücken vom Leben in Korea, den Aufgaben und zentralen Projekten der Kammer sowie über ihre persönlichen Ziele. Wir hoffen auf reges Interesse.
Und wie bereits angekündigt, wird es am nächsten Freitag, am 15. August, anlässlich 80 Jahre Unabhängigkeit Koreas von japanischer Kolonialherrschaft eine Sonderausgabe der Hörerecke geben. Bei allen Hörerfreunden, die unserem Aufruf gefolgt sind und uns ihre persönlichen Beiträge für die Sondersendung geschickt haben, bedanken wir uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich.
Und nun zurück zur Post unserer Hörerfreunde. Über die Schneckenpost haben wir einen Empfangsbericht von Marcel Gurgolin aus Mainz erhalten, der uns mit seinem WE216M mit Teleskopantenne am 12. Mai mit Simpo 5x3 gehört hat und auch einen von Roland Riem aus Merchweiler in Saarland, der am 8. Juli mit seinem Philips D2999 mit Teleskopantenne bei uns reinhörte. Herr Riem fügte noch hinzu, heute konnte ich KBS World Radio mal wieder auf Kurzwelle empfangen. Die Qualität war erstaunlich gut.
Lutz Winkler aus Schmitten berichtete, dass er uns am 3. Juli mit seinem Erst bei HF Plus mit Aerial 50 Dipolantenne mit Sinpo 55444 gehört hat und schrieb uns noch Folgendes. Die erste große Hitzewelle ist vorbei. Im Garten ist der Rasen vertrocknet. Ich versuche noch, das Gemüse zu gießen. Wir haben zum Glück eine große Zisterne. Da kann ich viel Wasser entnehmen, aber es gilt immer gut, damit zu wirtschaften.
Weiter schrieb uns Herr Winkler, Ihre Sendungen sind gut zu empfangen. Sehr schön finde ich den KBS-Buchtipp, der ja auch auf den Social-Media-Kanälen verbreitet wird. Ich habe mich gerade in ein 1400-Seiten-Werk reingebissen. Aber auch das Buch hat einmal ein Ende und dann schaue ich mal, was KBS so alles empfiehlt. Vielen Dank für die Idee und die Tipps.
Lassen Sie uns später gerne wissen, welche Wahl Sie getroffen haben und wie Ihnen das Buch gefallen hat, lieber Winkler. Wir sind schon gespannt. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 1. August übers Internet empfangen und schrieb uns noch, dieses Mal war der Empfang aussetzerfrei und sehr gut. Es gab wieder sehr viele interessante Themen im Programm. Vor allem informativ war der Beitrag über die koreanischen Autokennzeichen. Aufgrund der derzeitigen Wetterlage, des warmen Wetters im Frühjahr und im Juni, hat bei uns schon die Getreideernte begonnen, also um 14 Tage früher als sonst in den vergangenen Jahren. Es wird nicht mehr lange dauern, da werden die Bauern mit der Kartoffelernte beginnen. Da es im Frühjahr keinen Frost gab, ist die Marillenernte sehr gut ausgefallen. Im Gegensatz zu früher werden heuer die Marillen zur Genüge angeboten. Nun werden wir sehen, wie die Weinernte heuer ausfallen wird.
Morgen ist nach dem Mondkalender der letzte Hundstag auf Koreanisch Malbuk, der letzte ganz heiße Tag. Mit diesen Hitzetagen wird oft das koreanische Sprichwort die Hitze mit Hitze besiegen in Verbindung gebracht. Daher wollen Koreaner an diesen drei Tagen besonders heiße, scharfe Speisen zu sich nehmen und auf diese Weise die Hitze bekämpfen. Aber dieses Jahr war der Sommer in Korea so heiß, dass viele wahrscheinlich dann doch lieber zu kalten Speisen und Getränken gegriffen haben. Auf dieses Thema wird übrigens Monitor Thomas Schneider aus Freiburg in seiner monatlichen Rubrik heute eingehen. Bleiben Sie also bis zum Ende dran, liebe Hörerfreunde.
Dann gab es noch eine E-Mail von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig. Er schrieb uns, ich habe heute Abend mal einige Live-Webcams der Welt, auch aus Korea, angeschaut. Durch Seoul fließt der Hanfluss und an einer der Brücken ist eine Farbenpracht mit Wasserfontänen zu sehen. Sieht natürlich sehr gut aus, da hat Korea was drauf.
Ja, da haben Sie wahrscheinlich die Live-Webcam von der Panpo-Brücke gesehen, lieber Herr Leupold. Die Panpo-Brücke ist eine knapp 1,5 Kilometer lange sechsspurige Brücke, die die Seoul-Bezirke Yongsan-gu und Seocho-gu verbindet. Zusammen mit der Chamsu-Brücke ist die Panpo-Brücke die erste Doppelstockbrücke in Korea gewesen. Die Panpo-Brücke ist bei den Touristen vor allem bekannt für die Mondlicht-Regenbogenfontäne oder kurz einfach Regenbogenfontäne genannt, die im Jahr 2008 installiert wurde. Im gleichen Jahr wurde sie ins Guinness-Buch der Rekorde als längstes Brückenwasserspiel der Welt eingetragen. Sie besteht aus 380 Düsen an einem 570 Meter langen Abschnitt auf beiden Seiten der Brücke.
Für die Wasserstrahlen wird Wasser vom Fluss hochgepumpt. Abends, wenn es dunkel wird, bietet sich hier ein besonders schöner Anblick, da die Wasserstrahlen von Musik begleitet, von 200 Leuchten bunt angestrahlt werden. So ist die Panpo-Brücke mit ihrem Wasserspiel zu einer der bekanntesten nächtlichen Attraktionen Seouls geworden. Sie ist ein beliebter Ausflugsort für alle Altersgruppen, ein beliebtes Ziel für einen romantischen Abend am Fluss und eine der meistbesuchten Attraktionen für ausländische Besucher in der Hauptstadt.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Manfred Endler in Chemnitz-Mittweida, Ernst-Jürgen Schulwitz in Wattgassen und Markus Schaper in Wachtberg. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag!
In den warmen Sommermonaten mögen viele Menschen keine heißen Getränke und auch Speisen. In Korea ist das nicht anders als in Deutschland. Doch woher kommt diese Tradition und gibt es vielleicht einige Analogien in beiden Ländern, die ja in unterschiedlichen Kulturkreisen liegen? Schauen wir erstmal nach Korea. In der koreanischen Küche gibt es mehrere Gerichte, die traditionell kalt serviert werden. Diese Sitte hat sowohl praktische als auch kulturelle Wurzeln. Zunächst einmal gibt es da Naengmyeon. Das wohl bekannteste kalt gegessene Gericht in Korea besteht aus kalten Buchweizennudeln, oft in einer kalten Brühe serviert, mit Gurken, Birnen und einem hart gekochten Ei. Im Sommer ist das eine hervorragende Suppe, die sehr gut schmeckt und dessen Inhaltsstoffe auch erfrischend wirken. Bibimbap wiederum, das normalerweise heiß serviert wird, habe ich in Jeonju schon kalt gegessen. Es wird in einer Metallschale gereicht, das heiße Bibimbap dagegen in einer Steinschale, die so heiß ist, dass die Speise darin noch kocht. Die Kaltvariante für die Sommermonate wird ebenso aber mit frischem Gemüse und einer scharfen Soße zubereitet. Es schmeckt wirklich hervorragend. Ich mag beide Variationen von Bibimbap sehr gerne. Kimbap ist wiederum das Pausenbrot der Koreaner. So habe ich es zumindest immer genannt. Es hat Ähnlichkeit mit Sushi, besteht aus Reis und verschiedenen Füllungen, die in Algenblätter eingewickelt sind. Dies kann Gemüse, Fleisch sein oder auch Fisch. Interessant ist die Präsentation von Kimbap. Oft sind es kleine, dreieckig gepackte Algenblätterpäckchen. Daher auch meine Analogie zum Butterbrot, das man ja auch bequem auf der Hand essen kann. Eine kleine Anekdote am Rande. Ich war mal in Busan unterwegs und machte Rast in einem Park. Hatte etwas Hunger, aber nichts zu essen dabei und habe nur ein Getränk zu mir genommen. In der Nähe waren einige Schüler, die ich erkannt habe, gleich an ihren gleichartigen Schuluniformen, und die machten auch eine Art Picknick. Die waren wohl zu einem Ausflug dann in Busan unterwegs, weil dort gibt es ja auch viele Museen. Einer der Schüler erblickte mich und kam dann auf mich zu, hatte so eine Art Tupperdose dabei, machte die auf und holte dann dieses dreieckige Kimbap-Päckchen raus. Seinen Worten konnte ich entnehmen, dass das von seiner Mutter gemacht war. Also quasi das klassische Pausenbrot für zwischendurch. Er bot mir als Touristen das an und ich habe es natürlich dankend angenommen. Das war meine erste Kontaktaufnahme mit Kimbap und möchte es unterwegs nicht mehr missen, gerade wenn man irgendwo in der freien Natur ist und man hat nur einen Rucksack dabei. Kimbap ist immer ein leckerer Snack für zwischendurch. Japchae sind Glasnudeln, die mit Gemüse und oft auch Fleisch zubereitet werden. Sie können heiß, aber natürlich auch kalt serviert werden. Auch diese Sache ist sehr lecker. Es ist unheimlich erfrischend, Japchae in kalter Form zu essen. Zuletzt gibt es noch eine Art Tofu-Eintopf, an den ich mich erinnere, der manchmal auch in einer kalten Variante angeboten wird. Er nennt sich Sundubo Jjigae. Warum aber werden nun in Korea viele Gerichte kalt gegessen? Nun, da sind einerseits die klimatischen Bedingungen, denn in den heißen Sommermonaten Koreas sind kalte Gerichte sehr erfrischend und helfen, die Körpertemperatur zu regulieren. Auch gesundheitliche Aspekte spielen eine Rolle. Kalte Speisen werden oft als leichter angesehen und sind eine willkommene Abwechslung zu heißen, schwereren Gerichten, die natürlich dann auch schweißtreibender sind. Zuletzt sind es natürlich auch kulturelle Gründe. Die koreanische Esskultur legt großen Wert auf die Balance von Aromen und Texturen. Kalte Gerichte bieten eine komplett andere Geschmackserfahrung und ergänzen die Vielfalt der koreanischen Küche. Diese Gerichte sind also nicht nur eine Antwort auf die klimatischen Bedingungen, sondern auch ein Ausdruck der koreanischen Kultur, der Vielfalt und der Ausgewogenheit. Schauen wir jetzt nochmal nach Deutschland, denn auch hier gibt es die Tradition, kalte Gerichte zu genießen, die einige Parallelen zur koreanischen Esskultur aufweisen. Hier sind einige Beispiele. Der Kartoffelsalat ist ja wohl der Klassiker. Oft kalt serviert, kann er mit Essig, Öl, Zwiebeln und manchmal Speck zubereitet werden. Es gibt unzählige Variationen. Die beste ist ja immer die von Oma. Beliebt ist auch eine Variante, wo er nur etwas erwärmt gegessen wird, damit die Aromen noch besser zum Tragen kommen. Das ist übrigens meine Lieblingsvariante. Dann gibt es auch noch den Sauerbraten. Jetzt werden einige sagen, hoppla, der wird doch warm gegessen. Ja, das ist richtig, aber er wird auch sehr gerne und oft, so habe ich es erlebt, als Aufschnitt serviert, vor allem, wenn was übrig bleibt. Durch das Marinieren in der sauren Lake wird das Rindfleisch sehr zart und schmeckt auch kalt sehr gut. Der Klassiker in der deutschen Küche ist natürlich Matjesfilet. Heringe, die in einer würzigen Marinade längere Zeit eingelegt werden, oft mit Zwiebeln und Äpfeln serviert. Natürlich nicht zu vergessen der Klassiker am Frühstücksbuffet, die Wurst- und Käseplatten. Die verschiedenen Wurstsorten, die es in Deutschland gibt, sind ja legendär. Ebenso die unwahrscheinlich große Anzahl an Käsevariationen, mit und ohne Schimmel, fest, weich, Brie, Ziegenkäse oder auch aus Kuhmilch, Heumilchkäse, was auch immer. Gerade in den Bergregionen gibt es da sehr, sehr leckere Variationen und das wird natürlich alles kalt gegessen, weil es ja der Klassiker zum Frühstück ist. Ich denke, dass man mit diesem kleinen Überblick einige Verwandtschaften und auch Unterschiedlichkeiten der koreanischen und deutschen Küche beleuchten konnte, gerade in den Sommermonaten, wo es ja doch etwas warm ist. Wobei, der Glutsommer ist ja in Deutschland offenbar wieder ausgefallen. Der Wettergott hat vielleicht doch nicht ganz mitbekommen, dass wir Klimawandel haben. Mit diesen Worten wünsche ich allzeit guten Empfang und verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Monitor Thomas Schneider.
Das war's dann wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Young-in
und Sebastian Ratze. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.